1979 legt das Archäologenpaar Effi und Ioannis Sakellarakis einen vermeintlichen minoischen Tempel frei. Bereits mehr als 10 Jahre führen sie Grabungen in dieser Region durch und stellen bald fest, dass ihre außergewöhnliche Entdeckung ein vermeintlicher Tatort sein könnte. Denn so wurden in den Tempelüberresten insgesamt 4 Skelette freigelegt. In einem Nebengebäude fand man die Leiche einer Person, dessen Beckenknochen durch einen Fels- oder Steinbrocken zertrümmert worden waren. Es machte den Anschein, als hätte die Person noch versucht, von der zentralen Kammer aus zu fliehen. 3 weitere menschliche Überreste fand man in der westlichen Kammer. Auf dem Boden lagen die Skelette einer Frau, die als Hohepriesterin interpretiert wird, und eines Mannes, wobei dieser seine Hand abwehrend über dem Gesicht hatte. Beide wurden vermutlich ebenso von herabfallendem Gemäuer getötet. Das 3. Skelett jedoch sticht besonders hervor. Die sterblichen Überreste des 18-Jährigen wurden auf einer Plattform vorgefunden, der in einer Fötusstellung auf seiner rechten Seite lag. Man meint, dass seine Hände gefesselt waren, und bei seinem Knochen fand man ebenfalls ein langes, verziertes Messer vor. Ein Messer, das vielleicht seinen Tod verursacht hatte, denn zugleich entstanden Vermutungen, dass man soeben erste Hinweise auf rituelle Menschenopferungen während der minoischen Zeit vorgefunden hatte. Ob es sich bei diesem Fund um ein Menschenopfer gehandelt hat, werden wir heute herausfinden, beziehungsweise uns näher ansehen und die Argumente, die dafür sprechen, aber auch dagegen sprechen. Außerdem gehen wir auf die Gesellschaft der Minoa sowie die Stellung der Frau ein. Wir sehen uns an, ob es wirklich ein Matriarchat gegeben hat und was es mit dem berühmten Stierspringen als Sportart auf sich hat.
Ein Land, umgeben vom Meer, durchzogen von Bergen, Hügeln, Buchten und Inseln. Ein Land, das wir heute Griechenland nennen. Ein Land, wo sich Mythen altvergangener Zeit, geprägt von Götter- und Heldensagen, abgespielt haben sollen. Ein Land, von wo aus einst 1000 Schiffe nach Troja aufgebrochen sein sollen. Wo Demokratie und die Olympischen Spiele geboren wurden, als auch große Architektur erschaffen wurde. Ein Land großer Menschen aus der Philosophie, Kunst, Politik und des Krieges.
Chai Rete, ich bin Alina und es freut mich, dass ihr zu meinem Podcast Alternative History gefunden habt. Hier werden Themen rund um das altertümliche bzw. antike Griechenland behandelt. Von der Bronzezeit bis zum Hellenismus, vom alltäglichen Leben bis zu großen politischen Ereignissen. Von Menschen, deren Namen in die Geschichte eingegangen sind und auch jene, die fast in Vergessenheit geraten sind oder weniger Beachtung geschenkt bekommen haben. In meiner ersten Reihe möchte ich gerne einen Überblick zur Bronzezeit Griechenlands aufbereiten. Eine Zeit, wo gegen Ende der Trojanische Krieg stattgefunden haben soll, als auch die minoische und mykenische Kultur ihre Blüte fand, die ersten großen Zivilisationen Europas.
Wer waren die Minoer? Das ist die Hauptfrage, mit der wir uns heute beschäftigen. Sprich, heute möchte ich intensiv auf das Thema eingehen, was mich eigentlich am allermeisten in der Geschichte fasziniert, nämlich die Menschen und wie sie miteinander gelebt haben, beziehungsweise wie sie allgemein gelebt haben. Letztes Mal habe ich bereits erklärt, dass die Funktion der Paläste ja nicht ganz klar ist, beziehungsweise man sich darüber sehr uneinig ist, aber es aufgrund der Architektur Hinweise darauf gibt, dass es in der minoischen Gesellschaft durchaus Hierarchien gegeben hat. Abgesehen von der Sozialgesellschaft soll es aber heute eben auch um die Sprache der Minoer gehen und die Schrift, die sie verwendet haben, beziehungsweise die Schriftsysteme. Aber wir gehen auch auf einen sehr wichtigen und prominenten Aspekt innerhalb der minoischen Gesellschaft ein, nämlich die Religion und den Glauben. Andere Schwerpunkte in der Gesellschaft der Minoer, wie beispielsweise Handelsbeziehungen, Wirtschaft, aber auch Krieg, darauf möchte ich erst in der nächsten Episode eingehen. Daher nun zur minoischen Gesellschaft und wie sie strukturiert waren und wie wir das sagen können und ob wir das überhaupt sagen können. Allgemein haben wir leider viel zu wenig Informationen, um beantworten zu können, wie bereits letztes Mal erwähnt, ob die Minoer eine Monarchie waren mit ihren jeweiligen Palastzentren oder es allgemeine Eliten gab, die zusammen herrschten. Einerseits meint man eben, dass die Zentren ihre eigenständigen Herren, Könige oder wie auch immer man sie nennen mag, so gab es auch hier relativ früh den Begriff von Minos als vermeintlicher Herrschertitel, ehe sie dann später von den mykenischen Oberherren übernommen worden waren, wo wir nachweislich herrschaftliche Bezeichnungen finden. Aber wir bleiben ja bei den Minoren. Die Mykener sehen wir uns in einer eigenen Serie bzw. in ihrer eigenen Episodenserie an. Im Gegensatz zu anderen Kulturen jener Zeit, wie eben Ägypten oder auch die verschiedenen Kulturen in Mesopotamien, haben wir keine klaren bildlichen Darstellungen von Königen und Herrschern. Denn in den dort erwähnten Kulturen hebt man Herrscher und Könige visuell eher hervor, beziehungsweise sind sie definitiv klarer erkennbar. Daher eben wieder zurück zu der Theorie, ob es denn nicht eher Eliten gab, die in den Palästen oder von den Palästen aus oder ihren Willen aus sogar regierten und in diesen lebten. Dasselbe gilt für Klassen und andere soziale Schichten. Und eines der Probleme, warum wir uns einfach schwer tun, Herrschaftsformen benennen zu können oder auch Klassen benennen zu können, liegt darin, dass wir bis heute die Schrift und Sprache der Minoer nicht entziffert haben. Aber dazu kommen wir später. Trotzdem gibt es visuelle Darstellungen, die uns eine Idee oder vielleicht Hinweise auf eine herrschende Schicht geben könnten. Zu erwähnen ist hierbei ein Siegel, worauf zwei Männer zu sehen sind, die als Priester oder Priesterkönige interpretiert werden, wobei sie eine lange Axt über der Schulter tragen. Und hier würde man die Unterstützung für die Auslegung einer theokratischen Regierungsform finden. Identifizieren können wir jedoch eine Arbeitsteilung, denn so sind verschiedene Berufe oder Ausübungen von bestimmten Tätigkeiten auf Fresken und anderen Medien dargestellt. Und neben den visuellen Darstellungen können wir auf diese verschiedenen Tätigkeiten und Berufe auch durch Grabausstattungen schließen. So können wir nachvollziehen, dass es Fischer, Ruderer, Kapitäne, Soldaten, Schreiber, Töpfer, Maler, Bauarbeiter, Architekten, Musiker und so weiter gab. Den Beruf des Kapitäns oder eines Schiffsfahrers kennen wir auch schon aus der Episode, wo wir kurz auf Terra eingegangen sind und die eben eine sehr enge Handels- und kulturelle Beziehung zu den Minoren hatten. Unklar bleibt aber weiterhin, worin eine soziale Stellung begründet war und ob sie vererblich war. Und hier sind wir dann auch wieder, gab es Sklaven, gab es Freie? Und wenn es diese gab, wo wurde der Unterschied gemacht und wurde auch diese Stellung weiter vererbt? Kurz eingehen möchte ich auch auf die Ernährung, weil dazu können wir auch etwas sagen. Minoer haben sich nämlich von Feigen, Getreide, getrockneten Früchten, Käse, Fleisch vom Schaf, Schwein und Ziege sowie Rind ernährt. Und interessanterweise gibt es wenig Hinweise darauf, dass sie sich von Fisch oder Meeresfrüchten ernährt haben, beziehungsweise dass es zu der regulären Ernährung gehörte. Ab dem Einsatz von Linear B-Däfelchen können wir ganz klar nachvollziehen, dass an Arbeiter und Arbeiterinnen Rationen vergeben wurden. So erhielten beispielsweise Arbeiterinnen tägliche Rationen von Gerste und oder Weizen, Feigen, Öl und Wein. Und diese hatten die Frauen mit ihren Kindern zu teilen. Erst als jugendliche Mädchen bekamen sie ihre eigenen Rationen. Man nimmt jedoch an, dass jene Menschen außerhalb des Palastsystems manchmal weniger konsistente Nahrung erhielten, denn so weisen Skelette, die man freigelegt hat, teilweise auf einen Ernährungsmangel hin. Aber zurück zu dem Problem, dass wir ja nicht nachvollziehen können, ob es eine vererbbare Stellung gab, egal ob das nun an dem Beruf liegt, an der allgemeinen sozialen Stellung innerhalb der Gesellschaft, sprich von elitär bis hin zu Bauern und Sklaven, nehmen eben Historiker und Historikerinnen an, dass minoische Familien nicht besonders groß gewesen waren. Außerdem können wir schwer sagen, ob es die Ehe, so wie wir es heute verstehen, gab. Denn so listen Linear B-Tafeln Gruppen von Menschen auf, die als Familien gedeutet werden könnten. Dazu haben wir ein Beispiel von einem Mann, einem gewissen Perico, der zusammen mit seiner Frau, den beiden Töchtern und einem Sohn auf einem Täfelchen genannt wird. Da sie zusammen erwähnt werden, geht man davon aus, dass es eine Form der anerkannten Partnerschaft gab. Das diente vermutlich auch stark zum Zweck von legitim gezeugten Kindern. Hierbei ist auch interessant zu erwähnen, dass es auch Bildnisse von Zuneigung zwischen Eheleuten bzw. Partnern gibt. Denn so finden wir in Phaistos einen Siegelring, wo ein Mann und eine Frau eng beieinander stehen und sich ihre Hände berühren. Aber es gibt auch andere Szenen. Zum einen, wo sich eine Frau und ein Mann am Ufer des Wassers begrüßen und ein anderes Mal, wo sich ein Paar in einem Gebäude begrüßt. Minoa haben ja einige Figuren und Keramiken hergestellt. Wir haben auch andere visuelle Darstellungen auf Ringen, auf Fresken und so weiter. Und interessant ist hier anzumerken, dass es nahezu keine bzw. keine Darstellung von Geschlechtsverkehr gibt. Es gibt einen Stempelring, den man als Darstellung von einem Geschlechtsakt deutet. Und das wäre einer, wo die Frau auf dem Schoß eines Mannes sitzt. Daneben gibt es auch mykenische Darstellungen, beziehungsweise konkret die einer mykenischen Terrakotta-Figur, wo zwei Menschen in einer Umarmung auf dem Bett liegen. Und da wir schon bei Eheleuten sind, steht die Frage im Raum, ob die minoische Gesellschaft bei den Geschlechtern segregiert wurde. Auf Fresken, wo wir beide Geschlechter finden und deutlich erkennen, werden sie meistens separat dargestellt. Mag das sein, wo die Frauen beispielsweise auf einem Dach sind und die Männer draußen vor dem Gebäude. Außerdem wurden Männer und Frauen auch visuell unterschiedlich präsentiert. Denn so wurden Männer mit rötlich-brauner Hautfarbe dargestellt und Frauen meistens mit heller bis weißer Haut. Genauso sehen wir Unterschiede bei der Kleidung, denn so waren Männer eher spärlich bekleidet und Frauen eher mehr bedeckt. Bei der Frau wurde im Laufe der Zeit ein Schwerpunkt auf ihre sexuellen Merkmale gelegt, so etwa die Brüste, denn so sehen wir Frauen mit einem tiefen, offenen Dekolleté oder sogar einer ganz freien Brust. Aber was sich rein körperlich bei Frauen und Männern gar nicht unterscheidet, sondern genau gleich ist, ist nämlich jenes körperliche Merkmal, dass sie beide mit einer Wespentaille dargestellt wurden. Ob das jetzt bedeuten mag, dass es ein gewisses Schönheitsideal gab, für Männer als auch Frauen, in dem Sinn eben diese Wespentaille, ist Interpretationssache. Aber kommen wir zugleich zu den Frauen, denn sie wurden allgemein sehr prominent auf Fresken dargestellt. Und das ermöglicht uns, teilweise auch Klassenunterschiede festzustellen. Prominent allgemein wurden Frauen dargestellt, die als Priesterinnen interpretiert werden. Wie vorher erwähnt, findet man Fresken, wo man zwischen drei Klassen von Frauen unterscheidet. Und diese unterscheidet man eben nicht nur anhand des Gewandes, das dann von einem höfischen Gewand bis zu einem sehr simplen Gewand geht, aber auch die Körpergröße der Frauen, wie sie dargestellt wurden. Denn so wurden Frauen von höherem Status mit höherer Statur dargestellt und jene Frauen mit niederem Status oder immer mehr niederen werdenden Status kleiner oder sogar sitzend dargestellt. Das Gewand der hochgestellten Frau bezeichnet man auch als das sogenannte Hofgewand. Und dabei handelt es sich vermutlich um Frauen nicht nur hohen Ranges, sondern auch die im Palast tätig waren und diesem angehörten oder vielleicht sogar adelige Frauen waren, beziehungsweise elitäre Frauen. Und so unterscheidet man eben zwischen Eliten, Frauen, die ihnen dienten, und Frauen aus der breiten Masse. Und das wären in dem Fall Frauen, die manuelle Arbeit verrichteten, sprich Arbeiterinnen. Eine mögliche vierte Art wären die Priesterinnen, die sich vielleicht sogar von den Eliten hervorgehoben haben, beziehungsweise unterschieden haben. Und wir haben jetzt schon zweimal Arbeiterinnen angesprochen. Einmal zu den Rationen, die dokumentiert sind, zumindest ab der mykenischen Zeit auf Kreta. Aber auch jetzt gerade, dass wir Arbeiterinnen als eigene Klasse identifizieren können oder meinen zu interpretieren. Also was haben Frauen denn gearbeitet? Die Darstellung von arbeitenden Frauen findet man eher selten. Nichtsdestotrotz findet man Frauen bei Tätigkeiten wie beim Mahlen von Getreide, Kneten von Brot, beim Töpfern und Holen von Wasser. Durch Linie B-Tafeln wissen wir spätestens, dass Frauen auch in der Textilindustrie tätig waren. Aufgrund dieser eher fehlenden Darstellungen von Frauen bei arbeitenden, unter Anführungsstriche arbeitenden Tätigkeiten, wie wir sie bei Männern sehen, wird angenommen, dass Frauen eine eher häusliche Pflicht hatten und sich der Erziehung von Kindern widmeten. Und dazu gehörte in dem Fall die Nahrungszubereitung, Weben, Anfertigen von Töpferwaren sowie die Herstellung von Steinwerkzeugen. Die Haarpracht spielte bei Frauen eine wichtige Rolle, denn anhand dieser verschiedenen Frisuren meinen wir Indikatoren zu finden für die verschiedenen Altersstufen und Lebensphasen einer Frau. Und hierbei unterscheidet man unter 6 Phasen des Lebens. Das wären unter anderem die Stufe 1 bis 3 und Stufe 4 bis 6. Stufe 1 bis 3 stellen die Kindheit und Jugendzeit dar. Hier tragen Mädchen einen kahlrasierten Kopf, nur mit einer einzelnen Locke am Hinter- oder Vorderkopf. Das finden wir eben in Akrotiri in Terra, auf Terra. Ebenfalls auf Akrotiri finden wir die Darstellung eines Mädchens mit längeren Locken und Locken am Oberkopf, Stirn, Hinterkopf und Schläfe. Als dritte Stufe wird die Darstellung gewertet, wo dem Mädchen die Locken scheinbar komplett abgeschnitten wurden und gerade neu und kurz nachwachsen. Stufe 4 bis 6 stellt das Erwachsenenalter dar. Hier finden wir keine Stirnlocke mehr, was als Zeichen für eine sexuelle Reife interpretiert wird. Interessant ist auch hier hinzuweisen, dass auch Jungen mit dieser sogenannten Stirnlocke dargestellt werden und auch junge Männer, wahrscheinlich jugendliche Männer, und diese dann auch fehlt, sobald Männer reif werden, also das Erwachsenenalter erreichen. Außerdem sehen wir bei Frauen in diesem Alter, dass sie Brüste hervorgehoben werden und sie auch einen kräftigeren Körper hat. Männer als auch Frauen werden hierbei mit langen schwarzen Locken dargestellt. Der Historiker John Younger nimmt eben an, dass Frauen in der minoischen Gesellschaft nicht kontinuierlich schwanger waren und glaubt außerdem, dass sich ihre Rolle im Erwachsenenleben vom Gebären und Aufziehen der Kinder bald in eine kulturelle verlagerte. Und so werden dann auch allgemein diese Phasen der Frau gedeutet, nämlich vom Säugling zum jungen Mädchen, zum älteren Mädchen, zur Jugendlichen, von der Mutter mit jungen Töchtern und Söhnen, von dort zur Mutter mit älteren Töchtern und schließlich zu den älteren Matronen. Man deutet dies auch von einem Übergang des Mädchens in der Abhängigkeit der Mutter, bis man selbst am Ende die Herrin des eigenen Haushaltes ist. Frauen haben eben nachvollziehbar öffentliche Funktionen bekleidet, wie eben das Amt der Priesterin. Denn die Darstellung der Priesterinnen ist sehr prominent und allgemein auch die Funktion dieser. Wir können Priesterinnen anhand ihrer Ausübungen feststellen. So eben anhand von einem Prozessionsgang in Knossos. Dabei finden wir lebensgroß dargestellte Frauen und Männer, die sich zwei anderen Frauen nähern. Diese scheinen eine zentrale und wichtige Rolle einzunehmen, wobei eine der beiden auf einem Thron sitzend dargestellt wird. Obwohl es mangels Quellen schwer nachzuvollziehen ist, wie das Verhältnis der Geschlechter zueinander war, gingen auch schon griechische Quellen davon aus, dass Frauen in der minoischen Gesellschaft eine einflussreiche Position hatten. Und das würde auch die bildliche Darstellung unterstützen, wo sie eine zentrale Rolle einnimmt. Ab den Mykenern finden wir auch erneut Linie B-Täfelchen, wo eben verschiedene Namen zum ersten Mal nachvollziehbar erwähnt sind oder die wir eben identifizieren können. Und auch hier haben wir eine Frau namens Tatia. Ich habe das vermutlich nicht richtig ausgesprochen, weil ich die Laute nicht kenne. Und diese Tatia stammt von dem Ort Dato. Und sie ist eine von 20 Frauen, die auf Linie B-Täfelchen erwähnt wird. Außerdem haben wir weitere Tafeln, wo Frauen zusammen mit ihren Töchtern und Söhnen aufgeführt werden. Töchter werden hierbei nie beim Vater genannt, sondern bei ihrer Mutter und die Söhne bei ihren Vätern. Man nimmt daher an, dass das impliziert, dass Söhne den Beruf des Vaters übernahmen und eingelernt wurden von ihm. Und genauso verhält es sich bei Müttern und Töchtern, sprich, dass die Mädchen den Beruf der Mutter erlernten. Es gibt ja auch einige sterbliche Überreste von Minoren und die geben uns teilweise dann auch Aufschluss darüber, wie Minoer, Minoerinnen gelebt haben. Wir können erst seit kurzem die Geschlechter bei Skelettfunden identifizieren. So konnten wir zum Beispiel eine Anfang 20-jährige Frau identifizieren, die schlechte Zähne hatte und an einer Anämie, also Blutarmut, litt. Sie war ca. 1,54 Meter und anhand ihres Fundes und anderer Funde nimmt man an, dass die durchschnittliche Lebenserwartung für Frauen bei ungefähr 28 Jahren lag. Es wurde auch eine weitere Frau gefunden, wobei in ihren Knochenüberresten auch die eines Fötuses gefunden worden waren. Allgemein vermutet man, so wie es bei vielen Gesellschaften der Antike und allgemein früheren Zeiten ist, dass die Muttersterblichkeit während der Schwangerschaft und bei der Geburt ziemlich hoch war. Wenn aber eine Frau die Jahre, wo sie eben ihre Kinder bekam und großzog, überstand, konnte sie durchaus eine bessere Gesundheit als Männer vorweisen. So haben wir die Überreste einer Frau in ihren 40ern gefunden, die ca. 1,41 Meter war, und deren Knochen zeigen, dass sie in ihrem Leben nie wirklich harte Arbeit verrichten musste. Zum Abschluss der Gesellschaft, ihrer sozialen Hierarchien und der Frau, sowie ihrer prominenten Rolle, auf die wir im Laufe der nächsten Themen, nämlich Religion, Glaube und so weiter, eingehen, stellt sich eben die Frage, gab es ein Matriarchat? Wie gesagt, können wir anhand der archäologischen Funde nicht bestreiten, dass Frauen eine sehr prominente Rolle in der minoischen Gesellschaft eingenommen haben. Abgesehen von den Fresken gibt es auch andere Darstellungen, die das untermalen, wie beispielsweise Figuren, also Keramikfiguren. Ebenso interessant ist, dass Männer im Gegensatz zu Frauen selten thronend oder sitzend dargestellt werden. Und es sind auch meistens Frauen, die von anderen Menschen oder Tieren begleitet werden. Außerdem werden Frauen in größeren Maßstäben dargestellt, in zentralen Positionen auf Szenerien sowie in aufwendigeren Kostümen. Das heißt jedoch nicht, dass Männer trotzdem keine Machtpositionen inne hatten, denn wir finden durchaus Darstellungen von Männern, die eher als männlich interpretierte Machtsymbole dargestellt werden, sowie lang bekleidete Männer, die Keulen halten. Aber auch die sogenannten Meister von Chania auf einem Thron zeugt von einer doch prominenten und zentralen Position des Mannes. John Younger stellt auch die Minoerinnen den Mykenerinnen gegenüber und zieht hierbei Vergleiche. Denn so schreibt er, dass zwar Minoerinnen in natürlichen, unter Anführungsstriche, natürlichen Aktivitäten, die wir jetzt vielleicht stereotypisch mit dem weiblichen Geschlecht assoziieren, verbindet, sowie vor allem Tanzen während Zeremonien und Riten, ist es interessant, dass auf dem mykenischen Festland durchaus Darstellungen gibt von Frauen, die bei anderen eher unter Anführungsstriche männlichen Aktivitäten gezeigt werden, wie beim Jagen, beim Tragen eines Schwertes oder beim Führen eines Streitwagens. Wir sehen also, dass aufgrund dieser Darstellungen eben sehr früh die Theorie aufgekommen ist, dass die minoische Gesellschaft eine matriarchale war. Wir können zwar das nicht eindeutig sagen und vermutlich würde uns auch hierbei helfen, wenn wir ihre Schrift und die Sprache entziffern könnten, aber vielleicht finden wir darauf mal eine eindeutigere Antwort oder nie. Und weil wir jetzt eben so oft die Schrift und Sprache der Minoer erwähnt haben, wollen wir auch auf diese eingehen. Ich habe ziemlich oft von Linear A gesprochen und Linear A war eben eines von zwei Schriftsystemen, das die Minoer verwendet haben. Das zweite Schriftsystem, das ich ebenfalls letzte Episode kurz erwähnt hatte, waren die kretischen Hieroglyphen. Die gerieten jedoch während der mittelminoischen Phase, also der älteren Ballastzeit, außer Gebrauch. Die Ursprünge dieser Schriftsysteme sind unbekannt. Es liegt jedoch nahe oder man nimmt stark an, dass vor allem die Hieroglyphen von ägyptischen Hieroglyphen inspiriert worden waren. Aber auch Schreibsysteme aus Anatolien und Mesopotamien, mit denen die Minoer Kontakt hatten, gelten als mögliche Vorbilder. Und wie wir jetzt bereits mehrmals erwähnt haben, konnten wir Linear A bis heute nicht entschlüsseln und dasselbe gilt für die kretischen Hieroglyphen. Es gab zahlreiche Versuche seit der Entdeckung der minoischen Zivilisation und ihrer Überreste, Aber wir haben es nicht geschafft, seit, ich denke, über 100 Jahren diese Sprache zu entziffern. Eben diese unentschlüsselte Sprache wird vorläufig eben als minoische Sprache bezeichnet und wir wissen einfach nicht, ob es sich um eine indogermanische Sprache handelt, um eine semitische oder eine sogenannte tyrosenische Sprache. Nach der Bronzezeit entstand die sogenannte ethiokretische Sprache und man deutet diese als mögliche Nachkomme des Minoischen. Das Problem, das wir aber hierbei haben, ist, dass diese Sprache nur anhand von 5 Inschriften bekannt ist, die im Osten Kretas zu finden sind. Wie bereits mehrmals erwähnt, wurde die Linie B-Schrift zum vorherrschenden Schriftsystem nach Übernahme der Mykener auf Kreta. Diese Schrift wurde von Linie A adaptiert, um das Mykenisch-Griechische zu schreiben, die zu einer Art Verwaltungssprache geworden war. Und im Gegensatz zu Linie A konnten wir Linie B entschlüsseln, nämlich im Jahr 1952. Und diese geben uns sehr bedeutende Einblicke in die Wirtschaft und soziale Organisation, zumindest der letzten Jahre im Palast von Knossos, wo viele dieser Linie B-Tafeln gefunden worden waren, auch jene, die ich vorher erwähnt hatte. Ganz bekannt und vermutlich einigen von euch ein Begriff ist der Diskus von Phaistos. Hierbei handelt es sich um eine Scheibe, die aus gebranntem Ton ist. Und darauf finden wir ein bildliches Skript der Linie A-Schrift. Ebenso finden wir ein bildliches Skript der Schrift auf der sogenannten Alkalochori-Axt. Gehen wir weiter zur Religion und Glauben. Denn wie wir durch die Priesterinnen und die Darstellungen von Frauen bereits erkannt haben, nehmen Religion und Glaube eine unglaublich wichtige Rolle in der minoischen Gesellschaft ein. Wir sehen Rituale und Zeremonien auf Fresken und anderen Medien. Daher stellt sich auch die Frage, woran glaubten die Minoer und wer waren ihre Gottheiten? Früher nahm man an, dass es eine zentrale Muttergöttin gab, aber inzwischen meint man, dass die Minoer allgemein eine große Vielfalt an Gottheiten verehrten. Wer diese waren, wissen wir jedoch nicht. Denn auch hier haben wir eben das Problem, dass wir die Texte nicht entziffern können und es daher schwierig ist, einen Gott beispielsweise von einem Herrscher zu unterscheiden. Und genauso wenig haben wir dadurch Hinweise auf die Namen von Göttern und Göttinnen. Da es eben so viele bildliche Darstellungen gibt, die einer religiösen Bedeutung zugeschrieben werden, würde es erneut die These unterstützen, dass es sich bei der minoischen Regierungsform um eine Theokratie gehandelt hatte. Wir haben einige Figuren, wo sich eben die Frage stellt, ob diese eben Götter oder Göttinnen sind. Aber allgemein auch hier, es ist schwierig zu unterscheiden, handelt es sich um eine Priesterin, eine Anbetende, Herrschende oder Götter. Falls es sich um Herrscher oder eine Herrscherin gehandelt hat, dann nimmt man an, dass diese Person neben einer weltlichen bzw. politischen Funktion auch eine priesterliche inne hatte. Nichtsdestotrotz gab es Versuche, Figuren als Gottheiten zu interpretieren. So gab es eben jene Muttergöttin, die stark mit der Natur und dem Berg assoziiert wird. Auf Bergen finden wir auch allgemein heilige Stätten, die vermutlich ihrer Verehrung und Anbetung gewidmet waren. Ebenso meint man eine Daumengöttin zu erkennen, sowie eine Schlangengöttin, die auch als Beschützerin des Hauses interpretiert wird. Eine weitere prominente Göttin war die Herrin der Tiere, die auch als Geburtsgöttin gesehen wird. Und das sind interessanterweise genau jene Eigenschaften und Aufgaben wie die der Artemis, die ja auch im Grunde genommen die Göttin der Natur und der Tiere, der Wildnis war. Auch die Taube als Göttin finde ich interessant, weil ja die Taube ein Symbol der Aphrodite ist. Allgemein wird die Herrin der Tiere meist jugendlich dargestellt, was auch wieder sehr der Artemis ähnelt. Und sie wird begleitet von Tieren wie Vögel, Löwen, Stieren, aber auch von Greifen, Affen, Delfinen, Schlangen und weiteren Tieren. Es gibt neben der Herrin der Tiere auch den Herrn der Tiere, wobei jedoch die Herrin der Tiere auch als Vogelfrau dargestellt wird. Es gibt auch einen Mondgott, der als Sohn der Sonnengöttin interpretiert wird und meist mit einem Mond über den Kopf dargestellt wird. Die vorher genannte Schlangengöttin gilt als Göttin der Unterwelt und Erde. Eine berühmte Figur, die vermutlich einige von euch kennen, ist die jener, wo eine weibliche Figur, die auch als Priesterin interpretiert wird, Schlangen emporhält. Die Sonnengöttin wird als die Muttergöttin, aber auch als die Götterkönigin angesehen, die meist sitzend mit kurvigen Körperformen dargestellt wird, so wie einer Sonne über den Kopf. Daneben gibt es auch einen Wettergott, der ebenfalls als Sohn der Sonnengöttin interpretiert wird und neben dem Wetter und Stürmen auch mit dem Krieg assoziiert wird. Meistens wird er als jugendlicher, muskulöser Mann dargestellt, der bewaffnet ist mit Speer, Schwert und Schild und Bestien oder Feinde bezwingt. Und weil wir gerade bei Bestien sind, gibt es neben Gottheiten auch mythische Wesen, wie etwa ein Seeungeheuer mit löwenartigem Kopf und den sogenannten Stier des Himmels, wobei ein Stierkopf mit Stern oder einer Doppelaxt zwischen den Hörnern dargestellt wird. Daneben gibt es auch die Darstellungen von einem Greif und einem stierköpfigen Mann. Und letzterer wird als Vorläufer für den Minotaurus interpretiert, aber er erscheint erst nach der mykenischen Invasion. Allgemein finden Forschende, dass die Bilder zu wenig Hinweise darauf geben, wie die Götter zueinander standen und wie ihre Hierarchie aussah. Und man geht davon aus, dass die Religion der Minoer durch nahöstliche Beziehungen beeinflusst wurde. Da es mehr weibliche Darstellungen gibt, nimmt man an, dass es vorherrschend Göttinnen gab, die man angebetet hatte. Aber auch hier helfen uns erneut die Mykener und ihre von uns entzifferte Schrift, dass wir erstmals Namen von Göttern und Göttinnen nachvollziehen können. Und neben ihren alten Göttern verehrten die Minoer vermutlich aber auch die neuen Götter des Festlandes. Von den namentlich bekannten Gottheiten gibt es welche, die mit bestimmten Aufgaben assoziiert werden. So wie zum Beispiel ein bestimmter Ameya, ein Gott, der womöglich für die Heilung zuständig war. Aber auch ein gewisser Ratyaya könnte ein Gott der Heilung gewesen sein. Eine Sonnengöttin und Schlangengöttin hat ebenfalls einen Namen, nämlich Asasara. Außerdem finden wir auch einen Gott namens Daidalos. Interessant hierbei, dass ja auch Daidalos eine griechische mythische Figur ist und der Baumeister von König Minos war. Archäologische Funde deuten auch darauf hin, dass Minoer ihre Gottheiten weiterhin in ihren sogenannten Fluchtsiedlungen auf den Bergen huldigten während der Nachbarlastzeit. Ich möchte hierbei auch kurz auf ein wichtiges Symbol der Minoer und Gottheiten eingehen. Wir haben jetzt oftmals die Axt erwähnt. Diese wird als Labirs bezeichnet. Euch ist diese Axt vielleicht bekannt, denn hierbei handelt es sich um die Doppelaxt. Und wie es vielleicht manche auch rausgehört haben, leitet sich hiervon der Name Labyrinth ab. Diese Äxte gibt es in verschiedenen Größen und teilweise sind sie mannshoch, weshalb angenommen wird, dass sie primär rituellen Zwecken dienten, so wie etwa der Stieropferung. Das Symbol des Labyrs wurde häufig in Knossos entdeckt, aber allgemein ist die Doppelaxt auch in anderen Kulturen ein prominentes Symbol. Besonders an Kreta ist jedoch, dass es nahezu ausschließlich in der Hand von Frauen dargestellt wird, bis auf diese sogenannten Priesterkönige, wie wir sie am Anfang erwähnt hatten. Diese Frauen werden eben entweder als Priesterinnen interpretiert oder sogar als Göttinnen. Gebrauchsspuren wurden auf den gefundenen Doppeläxten nicht gefunden bzw. sind nicht erkennbar, weshalb es die These unterstützt, dass es eine ausschließlich zeremonielle Funktion hatte. Und weil wir jetzt bei Zeremonien sind, diese wurden meistens auf Plätzen, die von religiöser Bedeutung und Funktion waren, ausgerichtet. Es gab Heiligtümer in bewohnten Gebieten und Gebäuden, aber man findet auch welche, wie bereits vorher erwähnt, auch in der freien und wilden Natur, wie in den Bergen. Ebenso gibt es sogenannte Gipfelheiligtümer und heilige Höhlen, wo man Gottheiten verehrt hatte, Riten vollzogen hatte, aber auch Feste feierte. Manchmal waren solche Heiligtümer und heilige Bezirke ummauert. Vermutlich gab es auch für private Kultpraktiken Schreine. Ab der Spätpalastzeit wurden viele Gipfelheiligtümer nicht mehr benutzt und es wird angenommen, dass religiöse Handlungen und Riten zu den Palästen verlagert wurden. Solche Riten wurden begleitet von Tänzen, wie Siegelabbildungen zeigen, und anderen Aktivitäten bzw. Aktivitäten, die mit der Religion verbunden werden. So sehen wir Musiker, also es wurde Musik gespielt, aber man führte auch Opferungen durch. Eine solcher Szenen ist augenscheinlich die Szene einer Bestattung. Hier sehen wir erwachsene Frauen, die den Leichnam für eine Beerdigung vorbereiten und um diesen trauern. Und weil wir gerade bei den Festen sind und Opferungen, die auch mit dem Stier verknüpft sind, kommen wir zum berühmten Bullenspringen, das auf Fresken dargestellt wird, aber auch figürlich wiedergegeben wird. Man nimmt an, dass das sogenannte Bullenspringen eine zentrale Rolle im Übergang zum Erwachsenenalter gespielt hatte. Dabei soll das Stierhüpfen auf ausgewählten Orten stattgefunden haben und man nimmt eben an, dass dort vorrangig Jugendliche teilgenommen haben. Man meint, solche Plätze vor allem in Knossos zu finden, aber vermutlich auch in Malia und Phaistos. Wir erinnern uns an die letzte Episode, wo wir darauf eingegangen sind, dass es große öffentliche und theaterähnliche Plätze bei den Palästen gegeben hatte. Wie bereits erwähnt, finden wir Darstellungen von Stierhüpfen auf Siegelsteinen, Goldringen und den Wandgemälden. Es gibt auch Darstellungen mit mehreren Teilnehmern, die über einen Stier springen. Aufgrund der Farbunterschiede von den Teilnehmenden beim Stierspringen geht man davon aus, dass auch Frauen teilgenommen haben. Einige Forscher lehnen dies jedoch ab, da bei diesen weiß bemalten Figuren keine Brustentwicklung interpretiert wird, beziehungsweise sie meinen, keine zu finden und daher es kein Hinweis auf die Teilnahme von Frauen bei Stierspringen gibt. Und so gibt es auch die Interpretation, dass man einfach hier zwischen verschiedenen Männern unterscheiden wollte, die vielleicht auch in einer anderen Zeit diesem Sport nachgegangen sind. Wir haben ja zuvor bereits etwas über Prozesse, Riten und Zeremonien gehört, vor allem in Verbindung zu den Priesterinnen. Dazu möchte ich gerne auf die Bestattungsrituale und Praxis der Menor eingehen. Denn auch diese ist sehr vielfältig, vor allem durch die Jahrhunderte hinweg und weist verschiedene Trends auf. Primär lassen sich zwei Hauptformen der Bestattung unterscheiden, nämlich die sogenannten Toloi-Gräber, also Bienenkorbgräber, die vorrangig im Süden Kretas gefunden werden, und die Hausgräber im Norden und im Osten Kretas. Die Toloi, die wir auch auf dem Festland finden, sind Gräber, die sich durch ihre runden Strukturen leicht identifizieren lassen. Dabei gibt es oft Gruppenbestattungen, denn so wurden mehrere Körper dort vorgefunden, wobei man interpretiert, dass es sich hierbei möglicherweise um mehrere Generationen einer Verwandtschaftsgruppe oder Familie handelt. Ein gutes Beispiel dafür ist die sogenannte Chrysolacus-Anlage in Malia, denn hierbei könnte es sich um ein Zentrum für Begräbnisrituale gehandelt haben oder vielleicht sogar die Gruft einer bedeutenden Familie. Womöglich gibt es aber auch in Felsen geschnittene Grabkammern, wie sich in Aia Fortia zeigt, wobei man annimmt, dass diese ausschließlich für die Bestattung von Kindern genutzt wurden. Interessanterweise sind Bestattungen von Totgeborenen oder Säuglingen von einem Monat oder weniger gelegentlich von den Friedhöfen der Erwachsenen getrennt worden. Es gab neben Gruppenbestattungen auch Einzelbestattungen, die vor allem in der späteren Periode auftraten. Diese finden vor allem in Tongefäßen statt, aber auch sogenannten Larnaxen, also Ton- oder Holzsärge, die oft reich verziert sind, oft Szenen aufweisen, die ähnlich zu Fresko und anderen Malereien sind. Über die konkreten Rituale wissen wir wenig, bis auf ihre Darstellungen, die uns irgendwie Anhaltspunkte darüber geben. Auch die Rituale zur endgültigen Bestattung, darüber wissen wir wenig. Man nimmt an, dass Trinkrituale Teil der Bestattung gewesen sein könnten, weil häufig Trinkgefäße in einigen Gräbern gefunden wurden. Und die Grabbeigaben selbst variierten von Grab zu Grab. So finden wir Aufbewahrungsgefäße, Bronzewerkzeuge, Waffen und Schmuck. Und wie bereits am Anfang erklärt, gibt uns das eben Hinweise auf die verschiedenen Klassen und sozialen Schichten der Menor. Auch auf einem Holzsarg aus Messara finden wir das Bildnis einer langbekleideten Frau, die auf einem Schemel hinter einer Liege sitzt, während sie den Körper für das Begräbnis vorbereitet. Also bei der Begleitung des Toten und Vorbereitung des Toten in die Unterwelt oder zum Grabe spielen erneut Frauen eine bedeutende Rolle. Ob dies Frauen aus der Familie sind, selbst oder Priesterinnen, können wir nicht sagen. Wir finden auch eine weitere Darstellung von Priesterinnen auf einem Sarkophag. Und hier sehen wir auch Frauen, die augenscheinlich ein Opfer darbringt. Außerdem sehen wir auch eine geschlechtliche Teilung der Arbeit während der Prozession, denn so tragen die Männer die Opferungen und spielen Musik, während Frauen die Riten durchführen. Vermutlich haben zumindest Stier- oder ja, Tieropferungen bei der Bestattung bestimmter Individuen vielleicht eine bedeutende Rolle gespielt, sowie die Darstellung der Männer zeigt auf dem Sarkophag, die Tieropfer und andere Opferungen zum Opfern bringen. Und hier möchte ich auch nochmal auf die Bedeutung des Stieres in der minoischen Gesellschaft eingehen. Denn eben dieser spielt eine, abgesehen von den Stierhüpfen, eine bedeutende Rolle bei Bestattungen. Denn aufgrund der Darstellung einer Stieropferung auf dem Sarkophag wissen wir, dass dieses Tier zweifelsohne eine zentrale und sakrale Bedeutung hatte für Bestattungszeremonien. Aber wie bereits erwähnt, vermutet man, dass ein Stieropfer eher für Eliten dargebracht wurde. Und daher ist der Stier vielleicht auch eher mit höher gestellten Minoren assoziiert worden. Neben Stieropfern gab es auch die Opferungen von Ziegen und anderen Tierarten. Und normalerweise wurden diese Opferungen vermutlich durch Frauen durchgeführt. Neben Tieren gab es aber auch symbolische Opfergaben wie Früchte, Getreide und so weiter in Keramikgefäßen, Statuette, Bronzeartikel wie Waffen und Werkzeuge, Siegelsteine, wie bereits vorher erwähnt, Trankopfer, sowie andere symbolische Gegenstände wie die Doppelaxt oder Sonnenscheiben. Weil wir bei Opferungen sind und unsere Episode damit angefangen haben und auch damit beenden wollen, wäre es jetzt endlich interessant zu wissen, ob es tatsächlich Menschenopferungen in der minoischen Gesellschaft gab und ob es sich um diesen Tatort, wie am Anfang erwähnt, tatsächlich um einen Tatort handelt oder nicht. Denn auch hier gibt es keinen eindeutigen Konsens darüber, ob es sich wirklich um eine Menschenopferung gehandelt hatte oder sogar ein anderes Szenario. Aber wir wollen zunächst mal auf den Schauplatz selbst eingehen. Denn dabei handelt es sich um die sogenannte Animospilia-Stätte, die als Tempel gedeutet wird und im Landesinneren einige Kilometer südlich von Herakleion liegt. Wie bereits erklärt, wurden insgesamt 4 Skelette gefunden. Im Nebengebäude wurden eben die sterblichen Überreste eines Menschen gefunden, deren Geschlecht durch die Zerstörung der Beckenknochen nicht mehr nachvollziehbar ist. Ein Felsen oder großer Steinbrocken ist auf die Person gefallen, was schließlich zum Tod geführt hatte. Um diese Person herum wurden Überreste von Vasen gefunden und aufgrund ihrer Position nimmt man an, wie bereits anfangs erwähnt, dass sie versucht hatte, von der zentralen Kammer aus zu flüchten. Denn in der westlichen Kammer finden wir ja die 3 anderen Todesopfer. Dabei handelt es sich eben um eine 28-jährige Frau, die als Hohepriesterin interpretiert wird und ca. 1,53 Meter groß war. Sie wurde in Bauchlage gefunden, wobei ihre rechte Hand auf den Kopf lag. Bei dem zweiten Skelett handelt es sich um einen Mann in seinen 30ern, der zu Lebzeiten vermutlich bis zu 1,83 Meter groß gewesen sein könnte. Er lag auf dem Rücken mit gebrochenen Beinen, wobei er seine Hände über seinem Gesicht hatte, vermutlich um sich zu schützen vor dem herabfallenden Geröll. Beide wurden bestimmt durch den Fall der Steine und Hölzer des Daches getötet, aber es kommt auch ein mögliches anschließendes Feuer in Frage, das schlussendlich zu ihrem Tod geführt haben könnte. In der Mitte des Raumes finden wir eben die Plattform, wo sich das dritte Opfer befunden hat. Hierbei handelt es sich eben um einen 18-jährigen Mann, der in Embryonalstellung auf seiner rechten Seite lag. Seine Beine waren nach hinten gezwungen worden, wobei die Fersen seine Oberschenkel berührten. Man deutet dies als Hinweis darauf, dass der Mann gefesselt worden war. Ebenso wurde ein langes, verziertes Messer beim Skelett gefunden. Wie bei der Opferung eines Stieres nimmt man an, dass dieses Messer dazu verwendet worden ist, um dem Opfer die Kehle durchzuschneiden und ausbluten zu lassen. Das Blut des Opfers war bereits eingefangen worden und im Kultbild dargebracht worden, wie man anhand von gefundenen Eimern im mittleren Raum vermutet. Aber warum das alles? Also warum die Opferung? Wie aus der letzten Episode erklärt, wurden um 1700 vor Christus einige Ballastzentren teilweise oder vollkommen zerstört. Also allgemein war das eine Zeit mit einer hohen seismischen Aktivität. Daher gehen Forschende, die eher Anhänger der Menschenopfertheorie sind, davon aus, dass der junge Mann geopfert wurde, um so die Götter und Göttinnen oder jene Kräfte, wo die Minoer glaubten, dass sie hinter diesen Erdbeben steckten, zu beruhigen und so dem entgegenzuwirken und ein Desaster abzuwenden. Es war vermutlich eine schwierige und ernstzunehmendere Zeit, denn die Opferung eines Stieres hat vielleicht gar nicht mehr ausgereicht und man griff daher auf ein, unter Anführungsstriche, höheres Gut zurück, nämlich ein menschliches Opfer. Das Opfer schien am Ende der Geschichte nicht wirklich geholfen zu haben, denn nur kurz nach der Opferung gab es erneut ein Erdbeben, das den Einsturz des Tempels und somit auch zum Tod der Priesterin und ihrer Tempeldiener führte. Aber was sind denn nun die Argumente, die gegen eine Menschenopfertheorie sprechen? Es gibt dabei vier Punkte, auf die man zurückgreift. Der erste wäre, dass es noch nicht einmal klar ist, ob es sich um einen Tempel handelt, beziehungsweise welche konkrete Funktion das Gebäude innehatte. Zwar können wir von einer sakralen Bedeutung und Funktion ausgehen, aufgrund von Funden in Kammern, die als Spenden für das Gebäude interpretiert werden, aber ob es sich jetzt tatsächlich um einen Tempel oder ein Heiligtum handelte, wissen wir nicht. Zweitens stellt sich die Frage, ob es sich bei der Plattform wirklich um einen Altar handelt, auf den Opferungen durchgeführt wurden. Man geht eher davon aus, dass Opferungsaltäre bewegliche Plattformen aus Holz waren, die aber nicht erhalten sind. Außerdem gibt es auch keine ähnlichen Strukturen wie diese Plattform, beziehungsweise wurden bisher keine in Kreta gefunden. Der dritte Punkt ist das Messer. Denn man hat festgestellt, dass es viel zu lang für ein herkömmliches Messer oder Dolch war, denn so beträgt die Länge ca. 40 cm. Und deswegen wird dieser sogenannte Dolch eher als Speer gedeutet, der während dem Erdbeben von einem Regal oder von der Wand aus auf den Körper des 18-Jährigen gefallen sein könnte. Der letzte Punkt ist der, dass wir nicht mit Sicherheit sagen können, dass der Mann gefesselt worden war. Denn so war ein Bein nicht in derselben Position wie das andere. Außerdem wird in der Position der Hände kein Indiz dafür gesehen, dass eine Fesselung stattgefunden hatte. Nun gut, aber gibt es vielleicht bis auf Animus Bilia andere Funde, die eventuell auf die Praxis von Menschenopfern hindeuten könnten? In Knossos meint man, ein Massengrab von rituellen Opfern, speziell Kindern, gefunden zu haben. Einige Knochen weisen sogar auf Kannibalismus hin. Neben Kinderknochen wurden aber auch Schafsknochen gefunden und beide weisen Schnitte in Knochen auf. Im sogenannten Nordhaus in Knossos wurden ebenso Überreste von vier Kindern gefunden, die als Menschenopfer gedeutet werden. Als Hinweise für eine Menschenopferung sprechen nach jenen Forschenden, die diese Theorie unterstützen, dass die Kinder auf dieselbe Art und Weise getötet worden waren wie Ziegen und Schafe. Aber all das müssen wir mit Vorsicht betrachten. Denn wie wir eben jetzt gesehen haben oder gehört haben, ist sich die Welt der Archäologie und Geschichtswissenschaft nicht einig. Und vielleicht finden wir darauf nie eine eindeutige Antwort. Beziehungsweise bräuchten wir dafür einfach auch mehr Funde, die die eine oder die andere Theorie unterstützen. Wenn du es bis hierher geschafft hast, dann vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Wir sind eben am Ende der Episode. Und zugleich haben wir aber trotzdem immer noch einige Lücken über die minoische Gesellschaft. Wie sah es mit Kriegen aus? Gab es die Thalassokratie, also die Seeherrschaft? Und wie sah die Eroberung der Mykene aus? Auf diese Themen, aber auch wie die Minoer den Fall anderer bronzezeitlichen Zivilisationen vielleicht sogar überstanden haben, darauf gehen wir in der nächsten Episode ein.
Am Ende der Episode möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch diese Episode angehört habt. Es bereitet mir eine unglaubliche Freude, meine Leidenschaft zum antiken Griechenland und allgemein dem Altertum mit euch zu teilen. Und ich hoffe natürlich, dass es euch ebenso Freude bereitet, davon zu hören und zu lernen. Außerdem würde ich mich über ein Abo freuen, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, und ebenso über eine Bewertung. Damit würdet ihr mich unglaublich unterstützen, dass der Podcast weiter wächst und an Reichweite gewinnt. Und ich freue mich bereits auf eure Wiederkehr in den kommenden Episoden.